Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. HPV, drei Buchstaben, die viele Frauen irgendwann einmal hören, oft beiläufig im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung. Der Test ist positiv. Das hören auch einige Frauen. Medizinisch wird häufig gesagt, dass das nichts Ungewöhnliches ist und sich oft von selbst reguliert. Und trotzdem macht dieses Ergebnis etwas mit vielen Frauen. Es wirft Fragen auf, löst Unsicherheiten aus und manchmal auch Angst. Was bedeutet ein positiver HPV-Test wirklich? Und warum wird er oft so nüchtern kommuniziert, obwohl er emotional so viel auslösen kann? Darüber spreche ich heute mit zwei Frauen, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit HPV beschäftigen und beide auch schon einmal bei mir im Podcast zu Gast waren. Das ist Simone Hotz. Sie ist Sexualpädagogin und leistet zum Thema HPV wertvolle Aufklärungsarbeit. Sie wurde selbst vor einigen Jahren HPV-positiv getestet und hat sich daraufhin intensiv mit dem Thema HPV auseinandergesetzt. Und ebenfalls dabei ist heute Christine Peters. Sie ist Zytologieassistentin und beurteilt täglich die Zellabstriche unter dem Mikroskop. Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Was geht denn in Frauen vor, wenn sie hören, dass der HPV-Test positiv war? Simone, vielleicht kannst du das zuerst beantworten, weil bei dir war das ja schon der Fall.
Also bei mir war es irgendwie erstmal Ahnungslosigkeit tatsächlich. Also ich muss sagen, das war ja schon, ist schon ein paar Jahre her. Ganz am Anfang, als dieses Screening verändert wurde in Deutschland, also 2020 wurde ich positiv getestet. Und ich hatte bis dahin echt wenig von HPV mitbekommen. Also ich wusste zwar, dass man sich als Teenie impfen kann oder dass Teenager geimpft werden und dass, ja, ich hatte auch mal mit einem Gynäkologen kurz gesprochen, ob das für mich sinnvoll war. Da war ich Ende 20, wäre. Aber danach habe ich mich dann eigentlich nicht mehr intensiver mit dieser Sache beschäftigt, weil die Antwort war, es mache keinen Sinn mehr. Ich sei zu alt. Ich solle regelmäßig zur Vorsorge kommen. Genau, und dann war das irgendwie so wieder aus dem Sinn. Ja, und dementsprechend war ich erst überfordert. Also ich wusste überhaupt nicht, was bedeutet das jetzt? Das war so die zentrale Frage. Kriege ich jetzt Krebs oder wieso muss ich jetzt ins Krankenhaus für eine Dysplasiesprechstunde? Und sie schreiben mir andererseits, dass es alles nicht so schlimm ist und dass ich mir keine Sorgen machen soll. Das stand in meinem Arztbrief. Also ich konnte das irgendwie nicht in Verbindung bringen und habe dann natürlich, auch weil es nicht das Setting war, mich da jetzt weitreichend aufzuklären, also in so einer Gynäkologie-Sprechstunde, habe ich natürlich gegoogelt und dann mir Infos zusammengesammelt, weil ich schon auch Angst hatte. Also ich war einfach überfordert und hatte so ein Gefühl von Kontrollverlust irgendwie. Ich hätte gerne genauer gewusst, worum es denn jetzt eigentlich geht, was das alles bedeutet. Und ich glaube, also nachdem ich jetzt irgendwie schon ein paar Jahre mich damit beschäftige und auch viel Kontakt zu Betroffenen habe, dass es vielen Frauen so geht. Also dass einfach ganz viele vorher noch nie was von HPV mitbekommen haben und dann die Diagnose haben und es überhaupt nicht einordnen können. Und das führt halt zu Ängsten auch und zu Überforderungssituationen. So würde ich es, glaube ich, ja, beurteilen.
Christine, was kannst du dazu sagen?
Also bei mir ist es ja so, dass ich vor vielen Jahren auch mal nicht die Diagnose HPV hatte, sondern die Diagnose CIN2. Mit Sicherheit auch HPV initiiert, aber damals hat man sich ja um das Thema HPV noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, wie man das jetzt macht. Dementsprechend, ich wusste das mir damals nicht, hätte mir aber sicherlich auch deutlich mehr Gedanken gemacht, wenn dieses Thema einer Infektion, also ich war da Anfang 20, einer sexuell übertragbaren Krankheit aufgetaucht wäre. Und das, was ich jetzt von Betroffenen mitkriege oder gespiegelt kriege, ist so, wie Simone das auch sagt, einfach viel Angst und Unsicherheit aufgrund von nicht so ganz guter Kommunikation und eben fehlende Aufklärung und wirklich, ja, der Gedanke, was passiert denn jetzt und was macht denn diese Infektion jetzt genau? Also habe ich jetzt, wie Simone auch sagt, habe ich jetzt innerhalb von kürzester Zeit, von dem kürzesten Zeitraum, muss ich da Angst haben, eine Krebserkrankung zu haben? Wie werde ich weiter behandelt und so? Also ich glaube, so die Oberstichworte sind wirklich Unsicherheit und echt auch Angst. Ja.
Was denkt ihr denn, warum HPV von den Ärzten ja häufig so ein bisschen relativiert wird?
Weil es auch zu relativieren ist, glaube ich halt. Also das ist genau das Problem bei diesem Thema, denke ich manchmal. Mhm. Weil,
ja, und
oder?
Ich glaube, was auch noch dazu kommt, das habe ich jetzt ja in meinem beruflichen Umfeld auch immer wieder, dass ich das mitbekomme, etwas, mit dem man als Mensch täglich konfrontiert ist, was zum täglichen Arbeitsleben dazugehört, das nimmt natürlich auch an Relativität ab. Also man stumpft da insgesamt auch ab, weil man natürlich als Arzt, als Pathologe, als Gynäkologe ja schon weiß, was passiert da. Und eben gerade weil wir so eine häufige HPV-Infektion haben, ist das natürlich auch so omnipräsent in Arztpraxen, in Laboren und so weiter. Und ich habe das ja auch bei Kollegen mitgekriegt, wie dann zum Teil mit Patienten gesprochen wird, wo ich mir denke, ihr wisst, was passiert. Ihr wisst, was diese Infektion macht. Ihr wisst auch, was ein auffälliger Befund macht. Die Patientin, die da am Telefon sitzt und Angst hat, die weiß das alles nicht. Also erklärt ihr das doch auch so, dass sie weniger Angst hat. Also ich denke, dass da einfach eine große, von den Ärzten einfach eine große Abgestumpftheit und etwas ist. Ein Arzt weiß ja auch, dass die eigentliche HPV-Infektion erstmal nichts Schlimmes ist und nichts macht. Blöd wird es dann, wenn eben aus der HPV-Infektion eine Dysplasie und irgendwann ganz vielleicht eine Krebsform wird. Aber die eigentliche Infektion ist ja erstmal zumindest rein medizinisch nicht tragisch.
Genau. HPV an sich, also die Infektion, die bloße Infektion, das hört man auch oft im medizinischen Setting, hat keinen Krankheitswert. Das heißt, das sage ich auch immer oder betone das, wenn mir Frauen schreiben oder auch Männer, sie haben jetzt HPV, dann finde ich das ganz wichtig zu erwähnen, um auch irgendwie so ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen. Also weil da geht so eine Kaskade an Screening los bei Frauen, also Dysplasie-Sprechstunde und dies, das. Und man muss das erden, also man muss unbedingt immer dazu sagen, vor allem wenn noch keine Krebsvorstufen im Raum stehen, dass es im Prinzip keine Krankheit ist. Also es schreiben wohl viele, ich bin krank, ich habe jetzt HPV. Das ist also medizinisch gesehen eine Besiedelung mit einem Erreger, den fast jeder im Leben bekommt und auch 90% der Immunsysteme auch wieder in den Griff bekommen. Das muss man sich immer wieder sagen, auch als Mantra, als positive Affirmation, keine Panik. Es ist erstmal nur HPV. Das finde ich total wichtig.
Ja. Das ist gut, dass du das sagst. Ich glaube, das begegnet uns ja öfter im Leben, ne? Dass gerade im medizinischen Kontext, wenn du ja so eine Aussage hingeknallt bekommst und dann völlig geschockt bist und ja, das aber an sich, wenn du aufgeklärt wärst, gar nicht so dramatisch ist. Also da ist ja auch wieder Aufklärung so ein großes Thema.
Ja. Absolut, ja.
Es ist ja so, dass, das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass HPV sexuell übertragbar ist. Mhm. Wenn jetzt eine Frau die Aussage bekommt, du bist HPV-positiv, welche Rolle spielt da Schuld oder Scham?
Ich glaube, darf ich?
Ja, Simone? Mach.
Ich glaube, eine ganz, ganz große. Das ist auch etwas, worüber Simone und ich uns auch schon oft unterhalten haben, dass wir versuchen ja beide auf die eine oder andere Art und Weise aufzuklären über diese Themen, über dieses Gesamtthemengebiet. Und man versucht natürlich auch immer wieder andere Frauen, Betroffene mit ins Boot zu holen. Und da ist es manchmal schon nicht einfach, dass die Frauen dann eben selber das Gefühl haben, ich hatte zu viele Sexualpartner, ich habe eventuell was falsch gemacht, ich hätte besser aufpassen müssen, wie, in was für eine Rolle, in was für eine Schicht steckt mich die Gesellschaft, wie geht das Umfeld mit mir um, wie geht eventuell der Partner mit mir um. Ich glaube, dass da auch Kommunikation eine ganz große Rolle spielt und eben auch in was für einem Umfeld ich bin, wie viel Schuld und Scham ich für mich selber empfinde. Auch natürlich, wie das Ganze vom Gynäkologen, der ja letztlich der Überbringer dieser Botschaft ist, wie das Ganze kommuniziert wird. Wird das wirklich, so wie Simone auch sagt, ein bisschen geerdet und auf eine vernünftige Art und Weise kommuniziert? Oder wird da in diesem Gespräch der Frau schon suggeriert, naja, sie sind ja schon auch ein bisschen selber schuld. Also Schuld und Scham sind ein ganz großes Thema. Also so kriege ich es zumindest mit.
Ja, ich glaube das auch.
Erschreckend. Ich finde es erschreckend. Also ich finde es auch erschreckend, wenn eine Frau in der gynäkologischen Praxis sitzt und doch irgendwie schon suggeriert kriegt, dass es so eine Art Bewertung ist.
Ja. Also sowas gibt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie häufig es das gibt, aber es gibt halt überall gute Leute, gute Ärztinnen und Ärzte und es gibt halt auch empathische Menschen natürlich dort, ganz viele. Und es gibt aber auch vielleicht auch aus Desinteresse oder, keine Ahnung, Überforderung aufgrund der Kapazitätengrenze, die halt eben im Medizinsektor auch erreicht ist, teilweise in den Fachpraxen, dass dann einfach zack, zack, gar nicht so das Thema geöffnet wird und man sich einfach den Raum gar nicht gegenseitig gibt, sich, also jetzt den Raum öffnet, die Frau richtig aufzuklären und so. Ich würde vielleicht noch gerne eine Sache ergänzen, also zum Thema Scham. Ich habe mich ja vorher auch schon mal in meiner Vergangenheit auch mit weiblicher Lust beschäftigt und mit weiblichen Genitalien und so. Und ich finde, es hat so eine gewisse Tradition, dass sich Frauen auch irgendwie eher schämen für das untenrum, sage ich jetzt mal. Also sowohl optisch als auch, wie lebe ich Lust, wie bin ich, was brauche ich, wie sehe ich aus, wie rieche ich. Also so dieses, der Mythos von Fischgeruch und was weiß ich alles. Das gibt es immer noch. Es wird dagegen gearbeitet, aber es sind Mythen, die einfach starr sind. Und ich glaube, wenn dann halt, also mich würde es nicht wundern, sage ich es mal so, ich habe auch schon punktuell mit Frauen darüber gesprochen, dass sie sich auch dann für eine Diagnose, also eine sexuell übertragbare Infektion schämen oder schuldig fühlen, weil sie vielleicht es auch gar nicht so richtig einordnen können. Also wenn ihr alle wüssten, fast jeder Mann hat's und fast alle kriegen's und so ist das völlig Normales. Also wenn das mindestens genauso laut betont würde, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen anders. Aber dadurch, dass die Unwissenheit, also dass diese Diagnose auf so viel Unwissenheit prallt und oft das Umfeld der Betroffenen auch nicht die besten GesprächspartnerInnen sind, weil die Unwissenheit eben groß ist, das habe ich selber erlebt. Ich habe auch versucht, dann mit meinen engsten Leuten über meine Diagnose zu reden, einfach um mal abzuchecken. Hatte das vielleicht auch schon mal eine Freundin oder kennt es hier jemand? Betrifft es vielleicht noch jemanden? Und es war irgendwie wirklich, ich muss sagen, es ist schon ein paar Jahre her, vielleicht hat sich, also ich mutmaße, es hat sich vielleicht ein bisschen verbessert, die allgemeine Awareness, aber das ist auch, naja, ich bin in so einer Bubble, ich kann es eigentlich nicht beurteilen. Auf jeden Fall war es damals so, dass keiner gut mit mir drüber reden konnte und mich auch wieder erden konnte. Also weil die Leute nichts darüber wussten. Und das hat bei mir eigentlich das Gefühl von Scham, in Anführungszeichen. Ich habe mich für meine Diagnose nicht geschämt, aber von dem Gefühl, allein zu sein damit. Und das hat ja schon auch was mit Scham zu tun. Also wenn wir das Gefühl haben, wir sind ganz allein mit etwas, dann schämen wir uns auch eher für etwas, weil wir denken, keiner hat's, nur ich, so. Also das hängt alles irgendwie ein bisschen miteinander zusammen und ich komme eigentlich immer wieder an den Punkt an, dass es mehr Information in der Breite, in der Fläche zu HPV braucht. Also die Leute müssen wissen, alle müssen wissen, was völlig normal ist. Jeder kriegt's, jeder hat's mal und es ist erstmal nicht so schlimm. Es ist kein Makel.
Ich finde es so spannend, was du eben gesagt hast, auch das Thema so der Umgang mit dem weiblichen Körper von Frauen und Männern mit ihrem Körper. Ich bin jetzt ja auch nur seit einer geraumen Zeit wieder in diesem Dating-Game und es ist schon erschreckend, wie viel, was heißt erschreckend, aber es fällt einfach auf, wie viel offener Männer mit Sexualität, mit ihrem Körper und so weiter umgehen und muss ich für mich selber auch noch sagen, ne? Also wie viel in Anführungszeichen schüchterner man als Frau damit umgeht.
Ja.
Aber wie krass, ne? Weil ich habe 2 Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Und beide hatten in der Schule ja den Aufklärungsunterricht. Und beide wissen, es gibt HPV. Aber das war's. Mehr wissen die nicht darüber, ne?
Das ist bei Eltern aber auch so.
Das ist bei Eltern auch so. Und ich bin ja nicht in dieser Blase drin, in der ihr beide seid. Aber überall wird von HPV gesprochen. Es wird dazu angeregt, die Kinder impfen zu lassen. Aber wirklich aufgeklärt sind Eltern deswegen trotzdem nicht.
Ja, also ich glaube das auch. Also ich glaube, dass es definitiv nicht reicht, wenn ein Kinderarzt oder ein Hausarzt, Ärztin, wie auch immer, jemandem, also den Eltern in dem Fall jetzt sagt, es gibt eine Impfung gegen einen Erreger, der ist sexuell übertragbar, sie sollten ihr Kind impfen lassen. Punkt. Das sind, aber ich glaube, dass es ganz oft so passiert, also sehr an der Oberfläche. Und das ist ja auch so meine heimliche These zur Impfquote in Deutschland. Ich glaube, wenn viel mehr Menschen wüssten, wie verbreitet HPV ist, dass jeder Einzelne ein Risiko hat, sich bei neuen Kontakten mit HPV zu infizieren, dass Kondome nicht ausreichend vor dieser Infektion schützen, definitiv nicht. Ich habe immer, als ich gedatet habe, mit Kondom verhütet und habe mich trotzdem angesteckt, sehr wahrscheinlich in dieser Epoche. Also wenn all diese Dinge klarer wären, dann wären, glaube ich, die Menschen auch bereiter, das Thema ein bisschen zu vertiefen oder auch vielleicht auch eher ihre Kinder impfen zu lassen.
Ja, das glaube ich auch.
Das wissen viele gar nicht. Also ich war letztens bei einem Geburtstag, da saßen 10 Frauen am Tisch und dann war die Frage irgendwie, ach so, das HPV kriegt jeder. Also das wissen viele nicht, weißt du so. Und es braucht da Vertiefung eigentlich.
Ja, das denke ich auch. Umso wichtiger, dass wir heute darüber sprechen.
Ja.
Christine, du zeigst ja in deinem Insta-Profil oft Bilder von Proben, also so Zellproben. Das finde ich super, super spannend. Und ich finde total schön, dass du auch immer noch so dazu sagst, was ist. Erreichen dich dazu viele Fragen?
Nee, also zu den Zellbildern oder Bildern von Fällen, die ich immer mal wieder zeige, erreichen mich eigentlich keine Fragen, sondern eher so dieses, interessant, jetzt weiß ich mal, wie ich quasi von innen aussehe oder jetzt weiß ich mal, wie meine Zellen bei meinem Befund aussehen oder wenn sich der Befund bei Patientinnen verbessert hat, krass, so hat es vorher ausgesehen und jetzt sieht es so aus und da sieht man ja wirklich auch ein bisschen den Unterschied und so weiter. Also es sind weniger Fragen. Es sind eher so dieses, so wie du auch sagst, das ist ja spannend und die Mädels oder auch Jungs, aber meistens sind es ja eher Frauen, freuen sich einfach so ein bisschen diese Zellkunde in Anführungszeichen zu diesen Befunden zu sehen. Ich glaube, Fragen sind da auch schwierig zu stellen, weil Fragen kannst du eigentlich eher stellen, wenn du ja weißt, wovon du da sprichst.
Also wenn du deinen Befund in den Händen hältst.
Ja, genau.
Ja, oder wenn du auch so einen Kontext, wenn du auch so ein Kontextwissen hast. Also ich finde es auch super spannend, was die Christine da immer postet, weil ich sehe es auch sonst nirgends. Ich habe keinen, also ich beschäftige mich ja mit HPV und Zellveränderungen sind ja irgendwie in dem Zusammenhang total wichtig, aber so, dass mir das mal jemand erklärt oder irgendwie ich das so live mitbekomme, das habe ich eigentlich nur bei dir, Christine.
Ja, dann musst du mal zu mir kommen und du kriegst eine kleine CPA-Ausbildung.
Ja, super. Aber ich bin auch nicht in der Lage, dann schlaue Rückfragen zu stellen. Also ich kann es nicht einordnen, weißt du, ich sehe dann, das ist die Zelle, das ist wohl der Zellkern, und gucke mir das dann eher so voll interessiert an, aber ich habe das Kontextwissen einfach nicht.
Ja.
Ja, schade, aber andererseits, also ich finde es wirklich mega spannend, das erinnert mich ein bisschen so an den Bio-Unterricht von damals.
Also auch nochmal schön zu hören und von euch die Rückmeldung zu kriegen.
Ja, macht es weiter.
Ja.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Christine, wie häufig hast du denn auffällige Proben? Also wenn du jetzt den ganzen Tag im Labor, am Mikroskop, ich weiß nicht so richtig, wie das so ist, dein Arbeitsplatz, aber wie häufig hast du auffällige Proben und warum wird darüber so wenig gesprochen?
Also die Häufigkeit, das kann man gar nicht so ganz pauschal sagen. Man sagt ja, dass so ein 3D1 zum Beispiel, also eine leichte Dysplasie, haben ja viele junge Frauen relativ häufig. Ne? Das ist ja aber auch etwas, das der Körper, so wie eben HPV, auch super selber wieder in den Griff kriegen kann. Das heißt, das ist tatsächlich eine Diagnose oder ein Befund, den wir schon, also man als Zytologieassistentin guckt man so ungefähr 80 Abstriche am Tag. Das ist von der KV so festgelegt. Ja, und da hat man, würde ich sagen, so im Durchschnitt, wenn man die Woche ansieht, vielleicht so 1 bis 3 leichte Dysplasien, also so ein 3D1. So mäßiggradige Dysplasien werden dann schon weniger. Da würde ich sagen, da hat man vielleicht 1 am Tag. Und wenn man dann in die schweren Dysplasien geht, dann sind das vielleicht so 1 bis 3 die Woche. Mhm. Und die Karzinome sind tatsächlich relativ selten. Und da ist es auch meist so, dass schon auf dem Befundzettel, der zu uns ins Labor kommt, drauf steht, dass der Arzt zum Beispiel, dass die Frau Blutung hat, dass der Arzt schon anamnestisch irgendwie was hat, dass der Arzt was gesehen hat, während er die Frau untersucht hat und so. Also da gibt's oft schon so Warnhinweise darauf, da könnte tatsächlich mehr sein. Das ist selten so out of the blue, dass man da reinguckt und sich denkt, oh Mist. Da ist aber viel im Gange. Dementsprechend würde ich sagen, so ein 5er, ein paar 5, also wirklich ein Karzinom, das hat man vielleicht so einmal alle 2 Monate oder so. Also das ist wirklich nicht so häufig. Gott sei Dank sind wir so weit, dass das nicht mehr so häufig ist. Ja.
Na, die Frauen werden ja auch vorher schon aussortiert, ne? Also schon, wenn das anfängt, auffällig zu werden, dann wird ja schon gleich was gemacht, oder?
Genau. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wie alt man ist. Wenn man bis 35 ist, wird einfach lange oder eine ganze Weile einfach zugewartet und die Frau beobachtet. Und wenn, zumindest eben wie bei diesen leichten oder zum Teil auch mäßiggradigen Dysplasien, aber wenn du dann darüber hinaus im Alter bist und einfach auch schwergradige Dysplasien hast, dann gehst du eben in diese Kolposkopie-Sprechstunde oder Dysplasie-Sprechstunde und bekommst eine Kolposkopie eben mit einer Gewebeprobe, weil man ja auch weiß, dass der Pappbefund, also der Goldstandard ist einfach die Histologie dafür, weil die Zellen natürlich viele Faktoren haben, die sie beeinflussen können, wie Entzündungen und so weiter. Mhm. Und man sich da nicht immer 100%ig sicher sein kann. Die sind ein super Indikator, die Abstriche. Aber die wirkliche Aussagekraft hat die Histologie, also die Gewebeprobe. Mhm. Und dann weiß man auch ganz genau, wo man steht. Und danach kann man dann auch weiter die Therapie anwenden, ob dann eine Konisation erfolgt oder ob man sich für eine Alternative wie für diese TCE-Methode entscheidet oder ob man eben doch noch gar nicht eine schwere Dysplasie hat und einfach noch mal ein bisschen zuwarten kann. Genau.
Aber die Gewebeproben hast du nicht auf deinem Labortisch?
Die Gewebeproben, Okay. Die gehen tatsächlich in die Pathologie und das sind ja richtig Gewebestücke, die geschnitten werden. Und bei mir ist es ja eher so, dass diese Zellen, die sind nicht im Block, in so einem Gewebeblock, sondern die sind ja so abgestrichen. Also man hat einzelne Zellpartien. Aber ich sehe nicht das ganze Gewebe, wo man sieht, wie die Zellen sich von unten nach oben, von der Basalschicht bis oben zur Haut quasi, bis zur Schleimhaut entwickeln. Das ist in der Pathologie und das machen keine CTAs. Genau.
Spannend. Das ist ja wie so ein Krimi eigentlich. Das ist voll spannend. Ja. Also, ja, ich finde es total beeindruckend. Ich habe mir davor halt in meinem Leben, bevor ich mich mit HPV beschäftigt habe, noch nie Gedanken drüber gemacht und habe durch die Christine schon auch so einen Einblick bekommen. Es ist so wichtig, Leute da draußen, dass ihr regelmäßig zur Testung geht oder zum Abstrich, dass ihr das einfach, das ist die nicht nur die halbe Miete. Ich glaube, das ist 80% der Miete. Also wirklich total elementar.
Und wir sehen ja auch, natürlich hat man wie in vielen medizinischen Sachen immer mal wieder Ausreißer. Und es gibt bestimmt auch die eine oder andere Frau, die auf einmal ein Karzinom entwickelt, das jetzt nicht plattenepithelial ist, sondern zum Beispiel drüsig. Und das ist vielleicht wirklich einfach ein schnell wachsendes Karzinom gewesen. Aber bei den meisten Frauen ist es wirklich so, die mit einem Karzinom kommen oder die dann eins entwickeln, die waren einfach lange nicht mehr bei der Vorsorge und haben sich lange nicht um sich gekümmert. Und das sieht man ja auch im Unterschied von uns zum Beispiel, also Deutschland, die westlichen Länder zum Beispiel zum afrikanischen Kontinent. Da spielt HPV, Gebärmutterhalskrebs, so eine riesige Rolle. Da sterben so viele Frauen auch heutzutage noch daran. Und daran sehen wir ja, dass wenn man sagt, ja, der Abstrich ist ja aber doch nicht so 100%ig sicher, ja, aber er hilft uns schon seit Jahren, jetzt eben auch mit dem HPV-Test, diese Sterberate von Gebärmutterhalskrebs so sehr einzudämmen und auch die Erkrankungsrate, dass diese Untersuchung bzw. diese Vorsorgeuntersuchung, ich gehe auch nicht gern zum Zahnarzt und trotzdem gehe ich hin. Ja, und natürlich gehe ich auch nicht, also ich kann mir auch Besseres vorstellen, als zum Gynäkologen zu gehen, aber es ist einfach wichtig und das ist das, was wirklich auch einfach Leben retten kann.
Total. Mhm. Und gleichzeitig, es wird jetzt so ausgewertet, das neue Screening, das habe ich gestern zufällig gelesen, aber nur in der Gruppe bis 34, also bei den jungen Frauen. Offenbar gehen momentan, also gemäß dieser Auswertung, nur 46% der Frauen von 20 bis 34 regelmäßig zu diesem Abstrich oder zur gynäkologischen Vorsorge. Die ältere Gruppe wird noch ausgewertet, die gehen ja nur alle 3 Jahre zur HPV-Testung, also zumindest gesetzlich ist es so angedacht. Das konnte ich nicht finden, aber ich fand es irgendwie interessant. Also ich fand es, es ist nicht mal die Hälfte.
Ja. Ja. Ich gehöre auch immer zu den Freundinnen, die sagt, wart ihr dieses Jahr schon? Geht ihr nicht? Ja, ist es schon her. Ich bin da immer ein bisschen unangenehm, aber sie gehen dann.
Ja, richtig. Simone, du hast ja auch ein Buch zum Thema HPV geschrieben. Ist das jetzt schon fertig eigentlich?
Es ist eigentlich fertig, aber irgendwie doch nicht, weil es einfach so viel Arbeit ist. Also ich meine, du kennst dich aus, du hast das auch schon hinter dir. Es ist fertig geschrieben, der Text ist fertig, der ist auch lektoriert und ich bin jetzt noch im Layout. Das heißt, ich habe das Layout, ich bin mit der Frau, die das Buch setzt für mich. Quasi hatte ich jetzt letzte Woche auch einen Termin und die bereitet jetzt wieder das Manuskript weiter vor, dann muss ich es wieder sichten. Und ich hoffe, dass es dann demnächst rauskommt. Also das Ende wird dann, glaube ich, schneller gehen, als ich denke. Aber ja, diese Layout-Sachen, die sind sehr kleinteilig und ich hänge von anderen Leuten ab. Also ich kann das nicht forcieren, ich muss warten, was zurückkommt und das ist der Status.
Kann ich mich auch noch dran erinnern, dass man da so geduldig sein muss. Ich habe jetzt das zweite Buch geschrieben, das ist so schwer.
Ja.
Diese Warterei zwischendrin.
Total. Oh.
Warum ist es dir so wichtig, über HPV aufzuklären? Ich habe jetzt natürlich schon wahrgenommen, du hattest selbst mal einen positiven Test und so weiter und du weißt, es sind wenig Frauen so wirklich richtig informiert. Ich weiß gar nicht, arbeitest du auch mit Männern zusammen? Hast du da auch Rückmeldungen von Männern?
Also ich nur auf über mein Instagram-Profil bekomme ich natürlich immer mal Nachrichten auch von Männern, die betroffen sind, oder deren Frau irgendwie auch betroffen ist. Teilweise gibt es das auch. So Feigwarzen ist bei Männern halt oft das Hauptthema. Also weil das im Prinzip das einzige sichtbare Symptom. Männer werden ja nicht getestet auf HPV und wenn sie dann Warzen entwickeln, also an den Genitalien, dann kann man darauf schließen, dass sie eine HPV-Infektion haben und dann sind sie oft auch in Behandlung beim Dermatologen oder so und haben aber dann trotzdem Fragen auch zur Sexualität und Beziehung und so weiter und generell zur Sache. Und die melden sich dann schon auch mal, aber ich würde schon sagen, dass es, die meisten Personen, die sich bei mir melden, sind Frauen. Also aufgrund des neuen Screenings und ja.
Und das Buch, was du jetzt geschrieben hast, wer ist denn da deine Zielgruppe? Eher so die Frauen in unserem Alter? Ich glaube, wir sind alle drei so um die 40, oder?
Ja, ja.
Eher so in unserem Alter oder eher so die Jüngeren?
Also meine Zielgruppe sind eigentlich die Frauen ab 35, die quasi durch das neue Screening herausgefischt werden. Also Ü35, alles Ü35. Aber natürlich auch jüngere Frauen, die betroffen sind und so. Aber die Kernzielgruppe sind auf jeden Fall Frauen. Also es ist kein Buch für Männer. Es geht ganz viel um Gynäkologie und um das Screening und auch um die Dinge, die ich erlebt habe und um Infos zum Thema HPV für Betroffene. Selbstverständlich wäre es ultra wichtig, auch Männer besser zum Thema aufzuklären. Aber für mich war der Impuls so stark, jetzt erstmal denen, die sich mit dem Thema auch wirklich beschäftigen müssen, durch dieses neue Screening oder durch die Krebsvorstufen und die Diagnosen besser zu betreuen quasi, denen was an die Hand zu geben. Weil ich damals nichts gefunden habe. Also ich habe mich damals auch damit beschäftigt und hätte gerne irgendwie so ein Bündel gehabt von jemandem, der mir irgendwie auch zum Thema Beziehung und Sexualität und eben nicht nur so die rein medizinischen Dinge zum HPV Abfuck, sorry, aber es kann ja schon auch ätzend sein, das zu haben und weiterzugeben und ansteckend zu sein und nicht zu wissen, was ist mit meinem Partner, steckt er mich jetzt dauernd wieder an, kriege ich wieder eine Krebsvorstufe. Das ist so schrecklich teilweise, also das kann schon sehr große Tragweiten haben und ich wollte sowas schreiben.
Finde ich großartig. Vor allem erreichst du damit ja im Zweifel genau auch die Frauen, die Mädchen in dem Alter haben, in dem die Impfung empfohlen wird.
Mhm, genau. Ja, möglicherweise mit. Das stimmt.
Wie sollte denn eine HPV-Diagnose idealerweise kommuniziert werden? Also die Frage geht an euch beide.
Also ich bin jetzt auch so ein bisschen in so Facebook-Gruppen zu dem Thema, weil sich da Betroffene auch helfen gegenseitig. Und da war letztens so ein Befund, also ein Brief, ein Befundbrief, der war ganz cool eigentlich, weil da wurde irgendwie eben ein bisschen was zum Thema HPV auch erklärt. Also es wurde eingebettet und relativiert, aber im positiven Sinne, dass es eben jetzt erstmal nichts Schlimmes ist und das auch erläutert, dass fast alle das haben und so. Das fand ich irgendwie ganz positiv und besser wie so einfach nur so ein Satz. Ja, Sie haben jetzt HPV, bitte kommen Sie in 6 Monaten wieder oder kommen Sie in einem Jahr wieder. Also das ist das eine. Und ja, da müsste man jetzt Systemkritik üben. Also ich glaube, dass halt ein wirklicher Faktor auch ist, dass das Gesundheitswesen wirklich am Anschlag ist und auch Fachpraxen sehr am Anschlag sind. Und ich habe das Gefühl, dass viele Ärztinnen und Ärzte schon wissen, dass sie Frauen auch mit der Diagnose stellenweise zu sehr alleine lassen, aber gar nicht wissen, wie sie es besser machen sollen in der Struktur, in der sie sich befinden. Also es gibt auch strukturelle Gründe, warum so agiert wird, wie agiert wird, aber nicht nur, muss ich dazu sagen. Also also ich fände es schon wichtig, dass Frauen signalisiert bekommen, dass sie Rückfragen stellen können, dass sie sich nochmal melden können, dass sie vielleicht auch nochmal vorbeikommen können. Aber das kriegen dann Ärztinnen halt nicht bezahlt. Das ist das große Dilemma. Also dass irgendwie, wenn du 3-mal hingehst, wird das 3. Mal gefühlt nicht bezahlt. Ich habe letztens von einem Arzt gehört, wenn er Menopauseberatung machen möchte, hat er gar keinen Code, für den er in seinem Recht eingeben kann für die Abrechnung dafür. Das heißt, er kann das gar nicht machen, er kriegt es nicht bezahlt. Und ich bin mir relativ sicher, dass es auch für HPV-Beratung gilt. Es gibt keine HPV-Beratung durch Gynäkologin. Die wird nicht bezahlt. Also es gibt Diagnosestellung und Überwachung.
Ich habe auch mal mit meiner Freundin, die ja Gynäkologin ist, drüber gesprochen. Wir hatten wirklich mal überlegt, ob wir einfach auf IGEL oder Selbstzahlerbasis oder so eine HPV-Beratungssprechstunde quasi nochmal anbieten, zusätzlich zur normalen Sprechstunde. Und dass ich die dann eben zum Teil mache, weil sie eben auch sagt, ich müsste eigentlich viel mehr machen, aber es geht nicht, weil ich dadurch nicht meine Kosten decken kann.
Das ist so schlimm.
Ja, und auch nochmal.
Das ist total gruselig.
Ja, wie sollte man kommunizieren? Ich glaube, dass so ein bisschen die Frauen gehört werden. Und wie Simone auch sagt, ich glaube, es gibt schon immer mehr Praxen, die auch vielleicht einfach mal noch so ein HPV-Folder da entworfen haben und das vielleicht dann noch mit reinpacken, dass so ein bisschen Wissen dazu eben nochmal gepackt wird zu dem Satz oder zu der Aussage, dass der HPV-Test positiv ausgefallen ist. Aber natürlich noch nicht so flächendeckend, wie es wirklich schön wäre und wie es den Frauen einfach auch helfen würde. Und, das hat Simone auch gesagt, wichtig finde ich auch nochmal, wenn man einfach sagen könnte, ihr könnt euren Befund vielleicht nochmal einsehen oder genau, ihr könnt nochmal Rückfragen stellen und so weiter und nicht einfach nur diese Aussage, weil manchmal, wenn sie dann zu mir kommen oder wahrscheinlich auch zu Simone und Infos darüber haben wollen, über die Aussage ihres Tests oder über das Ergebnis, dann kann man manchmal gar keine Aussage treffen, weil es ist natürlich was anderes, ob die Frau HPV 16, 18, 45 positiv ist oder ob sie einen von, weiß ich nicht, ob sie 52 oder jetzt 66 oder 68 oder so positiv ist. Ja? Das Risiko ist einfach ein ganz anderes. Und dann ist es mit den Vorstufen, Krebsvorstufen genau das gleiche. Es ist ein totaler Unterschied, ob eine Frau einen PAP 3D1 oder einen 3P hat. Und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, ich habe PAP 3, das ist einfach, da kann ich keine Aussage, keine verlässliche zu treffen. Deswegen einfach so, dass sie die Information haben, sich selber weiter über ihren Befund informieren zu können.
Ich will da noch mal ganz kurz einhaken, Christine. Ja. Für mich waren das jetzt ziemlich viele Zahlen. Entschuldigung. Kannst du da noch mal für die Hörer, die vielleicht jetzt nicht ganz so informiert sind, noch nicht so im Thema stehen, noch mal einen Überblick geben? Also ich weiß, es gibt Low-Risk- und High-Risk-Typen. Genau. Das hattest du ja eben schon gesagt. Die schlimmen sind 16, 18 oder so.
Vielleicht kannst du das noch mal 33, oder?
Das sind so das sind zumindest die dir im Labor am häufigsten begegnen. 16, 18, 45 ist nicht so häufig, aber dafür auch schon relativ risikoreich. 31 hat man noch ein bisschen häufiger. Und man sagt eben bei 18 zum Beispiel, dass diese drüsigen Veränderungen einfach eher entstehen bei einem HPV Typ 18. Und dann hat man in dieser Hochrisikogruppe eben auch Risikotypen, die ein geringeres Hochrisiko haben, ja, und die man auch nicht so häufig hat.
HPV positiv bedeutet dann also, dass man diese High-Risk-Typen hat, oder ist man auch HPV positiv, wenn man auf die Low-Risk-Typen positiv getestet wurde?
Dann ist man zwar auch HPV positiv, aber in unserem normalen Screening, das das Co-Testing betrifft und auch wenn ich einen auffälligen Abstrich habe und mache dann einen HPV-Test, da werden nur die Risikotypen, die Hochrisikotypen abgefragt. Man kann nochmal nachfragen und sagen, ah, die Patientin hat aber im Zellabstrich Veränderungen, die aussehen wie eine HPV-Infektion. Dann kann man an das Labor herantreten und kann sagen, prüft bitte nochmal die Low-Risk-Typen. Aber dadurch, dass die ja einfach nicht so im Zusammenhang mit einer Karzinomentwicklung stehen, werden eben nur die High-Risk-Typen wirklich geprüft und getestet im normalen Screening. Und wenn man dann das Ergebnis HPV-positiv hat, dann ist man High-Risk-positiv.
Ah, okay. Das heißt, es lohnt total, sich dann nochmal genau das anzuschauen, was da in dem Befund steht, oder?
Mhm. Ja, finde ich schon.
Lass uns nochmal ganz kurz über PAP sprechen. Dann bist du dran, Simone. Alles gut. Jetzt haben wir HPV-positiv geklärt. Was ist PAP-3, PAP, was weiß ich, was du eben schon erzählt hattest? Das ist dann nochmal ein Extra-Test, oder?
Genau, dieser PAP-Abstrich ist eben das, was die Frauen eigentlich so kennen. Das ist dieser Test, in dem man Zellmaterial mit eben einem Spatel oder so einem kleinen Bürstchen aus dem Gebärmutterhals entnimmt, was manchmal eben so ein bisschen piekst und unangenehm ist. Und dann wird... Oder ist das die Kontrolle der Zellen? Der HPV-Test ist die Kontrolle, ob Viruslast im Gebärmutterhals ist. Und der PAP-Abstrich ist der Test dafür zu sehen, ob dieser Virus eventuell schon Zellveränderung ausmacht. Und da gibt es eine Münchner Nomenklatur, nennt sich das. Das ist eben die Einteilung der unterschiedlichen Zellveränderungen. Von PAP-1, wo alles ganz gut ist, über einen PAP-2, P oder G, glandulär oder plattenepithelial, das beschreibt immer das P oder das G hinter den Abstrichen. Und das sind zum Beispiel oft Entzündungen. Und dann fängt man eben an mit 3D1, 3, 4 und dann in der 5. Da gibt es noch zwischendrin so ein paar Abstufungen. Aber diese Tests, diese Ergebnisse, diese PAP-Befundergebnisse sind einfach in ihrer Deutung und mit dem, was sie eventuell für Auswirkungen haben, sehr unterschiedlich. Deswegen ist es wichtig, einfach zu wissen, nicht ich habe einen PAP-3, sondern ich habe einen PAP-3D1 oder ich habe einen PAP-3G, weil mit dem PAP-3G würde ich sagen, da muss auf jeden Fall was passieren. Du musst kontrolliert werden, da muss genauer hingeschaut werden. Das kann einfach schon blöd werden. Mit einem PAP-3D1, da hast du Zeit, warte ab, sei ganz ruhig und mach dir einfach keine Sorgen, kümmere dich um dich, geh zu den Kontrollen, aber das ist weniger Risiko, als wenn jemand einen 3G zum Beispiel hat.
Okay, Simone, du bist
alles gut. Was wollte ich eigentlich sagen? Das muss ich sogar überlegen. Ach so, nee, genau. Ich wollte kurz zu dem, Christine hat ja gesagt, dass sie im Labor dann häufig bestimmte Typen sieht. Also HPV-16 zum Beispiel sehr oft oder 31 auch. Und ich habe dann an die Impfung denken müssen und an die, also mir begegnet oft die Aussage, ja, aber es gibt doch so viele HPV-Typen, die Genitalien betreffen können und die Impfung schützt doch nur vor so ein paar. Das bringt doch gar nichts. Man kriegt doch trotzdem dann HPV. Und es stimmt teilweise, ja, die Impfung, also jetzt diese aktuelle Impfung schützt zum Beispiel nur vor 7 Hochrisikotypen. Und es gibt aber 12. Und aber ganz relevant ist da auch zu wissen, die sind nicht alle gleich oft verteilt. Also es gibt Erhebungen, wo die meisten Männer HPV-16 hatten oder HPV-6, das ist ein Niedrigrisikotyp. Der ist nicht so relevant. Aber das bedeutet, wie sagt man, also wie oft etwas kursiert in der Welt da draußen, ist durchaus relevant. Und deswegen ist es auch relevant, sich genau vor diesen häufigen HPV-Erregern, die zudem ein hohes Krebsrisiko haben, zu schützen. Und deswegen sind die auch in diesem Impfstoff. Ich wollte es jetzt nur noch mal kurz ergänzen, weil da gibt es auch Fehldeutungen teilweise. Würdest du mir da zustimmen, Christine?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also, dass es durchaus relevant ist, sich vor dem zu wappnen, was eben am ehesten gefährlich wird und auch am relevantesten ist von der Häufigkeit her.
Genau.
Das wollte ich einfach noch ergänzen. Genau.
Woher hast du denn die Info, dass die Männer den und den HPV-Typ haben, wenn die sich eigentlich gar nicht testen lassen?
Es gibt ja Studien, also ich habe das aus Datenerhebungen. Es gibt ja schon so Studien, die messen, wie ist die Dynamik von HPV in der Bevölkerung. Und da werden natürlich nicht nur Frauen getestet, sondern man kann auch Männer testen. Das ist schon möglich. Wobei es gibt Einschränkungen zu dem Test beim Mann. Also der müsste eigentlich technisch verbessert werden, weil er eben auch nicht ganz so sensitiv ist. Ich weiß aber nicht, wie genau also in der jeweiligen Studie dann agiert wird. Auf jeden Fall testet man auch Männer, um zu sehen, wie ist denn die Verbreitung in der Bevölkerung? Wie oft haben Männer denn HPV? Wie oft haben sie denn bestimmte Erregertypen zum Beispiel? Das ist total wichtig, um das zu verstehen.
Absolut.
Ja.
Ich finde das auch total wichtig, dass natürlich auch das mit erhoben wird,
ja,
grundsätzlich.
Klar,
ja. Ne? Gerade wenn, wir hatten ja vorhin das Thema, dass es solche Feigwarzen und so weiter gibt. Also ist es ja dann auch wichtig, dass Männer geimpft werden. Ich weiß, dass die Impfung natürlich auch für Jungs angeboten wird. Was sagt ihr beide dazu?
Ja, total. Also dadurch, also erstmal ist es ja so, dass die Männer einfach Überträger sind und somit vielleicht nicht unbedingt selber, natürlich nicht, die Gefahr des Erkrankens an Gebärmutterhalskrebs haben, aber natürlich dafür sorgen können, dass diese Infektion weitergetragen wird. Und dann, sind wir mal ganz ehrlich, keiner von uns weiß, ob unsere Söhne irgendwann auf Männer, auf Frauen, auf beides stehen. Und dann hast du natürlich auch beispielsweise als homosexueller Mann einfach ein hohes Risiko für Analkrebs, für Mund- und Rachenkrebs und so weiter. Also es geht ja nicht immer nur um das Thema Gebärmutterhalskrebs, sondern HPV kann ja auch, wie wir mittlerweile wissen, an vielen anderen Stellen im Körper zu Veränderungen und zu Karzinomen führen. Und somit finde ich, also sage ich auch immer allen, die es hören und nicht hören wollen, lasst auf jeden Fall auch eure Jugend impfen.
Absolut.
Ja, finde ich gut, dass wir da noch mal kurz drüber gesprochen haben. Viele Frauen, die jetzt vom Arzt die Diagnose hören, sie sind HPV-positiv, die hören ja dann auch die Aussage, kommen Sie mal in einem Jahr wieder, wir kontrollieren das dann noch mal. Was macht dieses Warten mit den Betroffenen?
Viel.
Ja.
Ich glaube, das ist mit eins der größten Zumutungen in Anführungszeichen bei dieser ganzen Geschichte. Dass man einfach sagt, ja, sie haben irgendwie eine leichte Krebsvorstufe oder sie haben einen bestimmten HPV-Erreger. Wir sehen uns dann und dann und bis dahin kann man nichts machen oder muss man nichts machen. Wir haben ja vorhin über Relativierung gesprochen. Die Christine hat auch einiges angerissen, dass man bei bestimmten Pappwerten auch sagt, ja, wir können warten, wir lassen den Körper machen und so. Das macht absolut Sinn, das macht auch medizinisch also Sinn. Es ist wichtig zu warten, weil der Körper braucht Zeit, um diese Infektion in den Griff zu bekommen oder um eine Krebsvorstufe in den Griff zu bekommen. Das muss man den Leuten also erklären. Und dann finde ich es aber ebenso wichtig, dass man das Psychologische mit einrechnet. Das passiert viel zu wenig im medizinischen Sektor, finde ich und weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Es gibt ganz wenig Daten dazu, was so eine Diagnose, egal ob jetzt Krebsvorstufe oder einfach nur die HPV-Diagnose an sich, mit den Menschen macht, mit den Betroffenen. Aber die wenigen Daten, die es gibt, die sind eigentlich klar. Also die sagen, es ist total belastend für Betroffene und man muss sie eigentlich besser betreuen, unterm Strich so. Und das ist aber so schwer möglich und da passiert so wenig. Und ich finde es total wichtig, dass man den Frauen auch Kontrolle zurückgibt. Also deswegen gebe ich auch immer so HPV-Tipps. Also weil ich einfach es wichtig finde, jemandem was an die Hand zu geben und weil ich damals, das war für mich auch das Wichtigste. Ich hatte das Gefühl, ich will irgendwas tun können. Also ich will jetzt nicht irgendwie das einfach so passieren lassen. Ich will mich um mich selbst kümmern. Ich will gucken, was mit meinem Vitamin-D-Status zum Beispiel ist. Und ich hatte damals großen Vitamin-D-Mangel. Oder ich will irgendwie mal ein Blutbild machen oder ich will auf meine Ernährung achten. Es gibt nämlich mittlerweile auch klare Hinweise darauf, dass der Lebensstil durchaus relevant ist bei dieser ganzen Geschichte. Das heißt, wenn jemand, also übermäßig viele Frauen, die Gebärmutterhalskrebs entwickeln, sind Raucherinnen zum Beispiel. Da gibt's, das ist am besten belegt auch mittlerweile, dass Rauchen in Kombination mit HPV keine gute Idee ist und Krebsverstufen und Krebs begünstigt. Solche Dinge sind total wichtig und ich finde, dass man diese Infos auch an die Frau bringen muss.
Wenn das der Arzt sagen würde, ne, in dem Moment, wo er dir sagt, kommen Sie in einem Jahr wieder, bis dahin können Sie folgende Dinge tun, auf sich achten, sich gesund ernähren, dann viel Schlaf, wenig Stress und so weiter. Ne? Das, ich meine, das sind ja diese ganzen Dinge, die ja grundsätzlich sowieso empfohlen werden. Aber das nochmal mit dazu zu sagen, dann hat man als Betroffene vielleicht wirklich das Gefühl, okay, ich kann versuchen, etwas für mich zu tun in der Zeit.
Absolut.
Dass man sich nicht so ausgeliefert einfach fühlt, ne? Und den Ganzen so einfach nur zuwarten muss, ohne selber in irgendeiner Weise Kontrolle oder irgendwas dafür tun zu können, dass es eventuell besser wird. Und das, was Simone eben auch gesagt hat, man geht ja davon aus, dass eine in Anführungszeichen normale HPV-Infektion ungefähr 1,5 Jahre braucht, bis sie aus dem Körper wieder ganz raus ist, beziehungsweise bis sie ausgeheilt ist. Und 1,5 Jahre, das ist schon ganz schön lange. Und wenn dann die Patienten innerhalb von einem Jahr dann wieder zur Kontrolle kommen und dann sieht man eine Veränderung oder eine Verbesserung oder eine Verschlechterung, auch vielleicht in den Vorstufen, beziehungsweise man hat nicht mehr genug Viruslast, dass sie nachweisbar ist und so. Es bringt ja nichts. Also dann bringt einem wirklich nach einem Jahr, dann nach 1,5 Jahren oder meinetwegen auch nach einem halben Jahr, dann können Ergebnisse schon wirklich aussagekräftig sein. Gehe ich aber jetzt mit einer HPV-Infektion alle 3 Monate zum Arzt und lass mich kontrollieren, habe ich nichts davon, weil ich werde auch in 3 Monaten wahrscheinlich wieder positiv sein und vielleicht auch in den nächsten 3 Monaten. Also mache ich mich nur die ganze Zeit verrückt und bekomme ja überhaupt kein positives Feedback, sondern dann wirklich warten, so wie Simone jetzt auch gesagt hat, gucken, dass man sein Immunsystem einfach stärkt, dass man dem Körper hilft, selber etwas gegen diese Infektion zu tun und somit auch das Gefühl für sich hat, nicht so ausgeliefert zu sein, sondern eben Dinge tun zu können.
Genau.
Aber was bedeutet das in der Zeit dann für die Partnerschaft auch? Sollte man dann auf Geschlechtsverkehr verzichten, wenn, Simone, du vorhin gesagt hast, dass Kondome ja da gar nicht wirklich schützen?
Also man sollte, also erstmal das Wichtigste. Wenn man HPV hat, kann man trotzdem weiter Sexualität leben mit seinem Partner. Also das ist ja was total Gesundes auch und was durchaus Bindendes und Wichtiges. Und es gibt auch keinen Grund, es nicht zu tun. Man muss aber einige Dinge wissen. Also zum einen gibt es Hinweis oder es ist klar, dass Barrieremethoden quasi dafür sorgen können, also Barrieremethoden wie Kondome, dafür sorgen können, dass sich zum Beispiel eine Krebsvorstufe schneller wieder zurückbildet. Das heißt, dadurch wird ja die Viruslast schon gesenkt. Das heißt also, wenn man davon ausgeht, dass der Partner es wahrscheinlich auch hat und dir dann immer wieder seine Viren rüberschiebt. Und dann ist es einfach besser, dass man irgendwie quasi ein Gummi dazwischen packt, um das zu reduzieren. Aber Kondome schützen nicht 100%. Sie schützen aber durchaus zu einem gewissen Prozentsatz. Irgendwie liest man immer so 50-70% schützen Kondome gegen HPV. Es hängt auch immer daran, wo der Herd ist. Also wenn ein Mann an seinen Hoden zum Beispiel eine hohe HPV-Viruslast hat oder irgendwie im Perineum, also im Damm hinten, dann kann es durchaus sein, dass der Körper der Frau die Vulva Kontakt bei der sexuellen Interaktion mit diesen Körperstellen hat und da kann kein Kondom drüber. Also das ist die Erklärung, warum Kondome auch nicht 100%ig schützen, weil sie nicht alles abdecken können. Trotzdem rate ich Frauen, wenn sie mich fragen, was sie bei der Sexualität beachten können, vor allem wenn sie eine Krebsvorstufe haben, aber auch wenn sie HPV haben und sie wollen da sich besser schützen, dass sie auf Kondome setzen sollten. Dann können sie einfach Sexualität weiter genießen, in Anführungszeichen, und schützen sich zu einem gewissen Maß oder unterstützen ihren Körper möglicherweise ein bisschen mehr. Das ist alles bestimmt total individuell. Ich habe da nicht den Krebsforscher-Einblick, aber ich habe das vielfach gelesen und deswegen gebe ich das den Leuten an die Hand. Leute gehen total unterschiedlich damit um. Ich kenne Paare, also von Berichten, dass die keinen Sex mehr haben, weil eine Person HPV hat, weil einfach es natürlich was mit dir macht. Und wenn du Single bist, ich war damals Single und es war Corona, ich habe dann einfach auf Pause gedrückt. Weißt du, ich hab dann gedacht, nee, ich will jetzt eh niemanden in mich lassen und jetzt ist eh nicht die Zeit für Dating, weil irgendwie Corona gerade hochgeflammt war. Deswegen hatte ich da diese Pause eh und ich weiß aber nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich in einer Beziehung gewesen wäre. Weil natürlich hätte mich das beschäftigt und es hätte mich auch beschäftigt, dass mein Partner wahrscheinlich auch HPV hat und ich hätte Angst gehabt, dass er mich da quasi, mir das immer wieder zurückgibt. Dazu muss man auch noch sagen, das ist auch noch zu beachten, der sogenannte Ping-Pong-Effekt, also dass quasi die Erreger zwischen zwei Menschen hin und her gehen durch Sex. Das ist möglich, der ist aber auch noch nicht zu Ende erforscht, aber man weiß auch, dass jedes Immunsystem für sich gegen die Infektion arbeitet. Das heißt, ich hatte HPV-18, wenn ich jetzt einen Partner gehabt hätte, wäre wahrscheinlich HPV-18 zwischen uns hin und her gegangen und unsere beiden Immunsysteme hätten im besten Fall dagegen gearbeitet und es in sich, für sich quasi hoffentlich in den Griff bekommen. Und dann kannst du dann auch nichts mehr zurückgeben. Also weißt du so, wenn du nichts mehr hast und der Partner hat auch nichts mehr zu einem gewissen Zeitpunkt X, dann ist es geklärt, also dann ist es für dieses Paar ja geklärt, das Virus. Und das passiert auch oft. Sonst hätten wir ja alle dauerhaft und auch Männer immer wieder HPV. Und das zeigen die Daten eben nicht. Es zeigt sich schon auch, dass das quasi auch in monogamen Beziehungen geregelt wird, intern quasi. Komplizierter wird es natürlich, wenn eine Beziehung geöffnet ist und neue SexualpartnerInnen ins Boot geholt werden, dann ist immer wieder ein Risiko, dass Erreger mit eingebracht werden. Das ist ja völlig logisch. Das ist mein Wissensstand dazu. Christine, du kannst mich gerne ergänzen.
Nee, super. Also ich weiß ja, dass du, was dieses Thema angeht, da einfach so viel Infos und so viel mehr Infos auch hast als ich. Also da gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen.
Ich habe noch eine Frage. Ja. Wenn jetzt eine Frau mit dem einen High-Risk-Typen positiv war, dass dann aber der Körper geklärt hat und sie nach, sagen wir, 1,5 Jahren kein HPV mehr nachgewiesen werden kann. Und sie hat aber zum Beispiel einen neuen Sexualpartner und steckt sich wieder an. Kann sie dann wieder mit dem gleichen HPV-Typen positiv sein?
Mhm. Ja, also da muss man auch, das ist auch wieder so, man muss bei HPV immer die Dinge so krass zu Ende erklären, damit die Leute es wirklich verstehen. Das ist total wichtig. Also es gibt Daten zu Antikörperentwicklung, also durch natürliche Infektion. Das heißt, natürliche Infektion ist eben keine Impfung, sondern ich habe mich angesteckt und mein Körper arbeitet dagegen. Und dann weiß man, dass gewisse Prozentsätze von Menschen, also Gruppen, Männer oder Frauen, Antikörper entwickeln. Und Frauen tun das viel häufiger als Männer. Das kann man ablesen aus den Daten. Also bei Frauen sind es irgendwie quasi 70-80%, soweit ich weiß, die Antikörper entwickeln und eben 20-30% entwickeln hier keine, also auch nach einer natürlichen Infektion. Und bei Männern ist die Zahl viel größer. Also bei Männern sind es, glaube ich, an die 80%, die keine Antikörper gegen HPV entwickeln. Erklären kann man das damit, dass Frauen das Virus viel gefährlicher wird. Also ist eine Erklärung, dass Frauen einfach bedrohter sind durch den Gebärmutterhals von HPV und dass dann der Körper auch viel stärker reagiert. Bei Männern hängt es irgendwie so irgendwo rum, auf dem Penis oder so, und macht da nicht viel. Und deswegen wird das Immunsystem auch gar nicht so angeworfen in Bezug auf HPV. Mhm. Und dann werden eben auch keine hohen Antikörperspiegel erreicht. Aber diese Antikörperspiegel, die schützen Frauen dann eben auch vor neuen Infektionen mit einem selben Erreger, den sie schon mal hatten. Also nicht vor allen HPV-Typen, aber vor dem Erreger, den sie schon mal hatte, wenn sie Antikörper ausgebildet hat. Also wenn sie welche entwickelt hat. Und das ist auch die Erklärung, warum, wenn man in der Breite guckt, warum Frauen ab einem gewissen Alter seltener HPV tragen. Diese Info gibt es nämlich auch. Also dass bei Frauen in den 20ern, das hat die Christine vorhin auch schon erwähnt, da sind die Krebsvorstufen, die leichten echt häufig. Und da ist auch die Virulenz, also die HPV-Verbreitung in dieser Gruppe unter 30 ist total hoch. Also fast jeder hat es da mal und gibt es weiter, auch weil neue Sexualpartner, also es viele neue Sexualpartner eher gibt und so. Und irgendwann verändert sich natürlich auch der Lifestyle oder man settelt sich und so und hat neue, weniger Kontakte. Und die Immunsysteme hatten aber auch schon Kontakt zu HPV-Erregern, kennen sie schon und haben Antikörper ausgebildet, vor allem bei Frauen. Bei Männern ist es anders. Die haben ein viel höheres Risiko, sich öfters neu zu infizieren, weil sie eben diese Antikörper nicht so ausbilden. Und das sieht man eben auch in der Verteilung, in der Bevölkerung oder in Geschlechtsgruppen oder also bei Männern und Frauen jetzt. Das ist total spannend.
Das ist mega spannend.
Aber genau. Ja.
Okay, das heißt aber, dass wenn jetzt eine Frau nach 1,5 Jahren wieder einen Test machen lässt und der dann negativ ist, dann ist eigentlich auch klar, dass der Partner, den sie vielleicht über diesen Zeitraum hatte, dann auch negativ ist. Dann kann man es nicht mehr hin und her schieben, weil sonst hätte sie ja weiterhin eine Infektion, oder?
davon kann man, würde ich jetzt dann erstmal ausgehen. Es gibt sowas wie Reaktivierung, das ist jetzt wieder sowas Kompliziertes. Also es ist wohl auch möglich, es ist auch noch nicht zu Ende erforscht, dass geschlechtsunabhängig auch diese HPV-Infektionen reaktiviert werden können wie Herpes im Körper. Mhm. Das heißt, es muss gar nicht unbedingt immer einen neuen Kontakt geben, dass irgendwie plötzlich eine Infektion auf einmal doch wieder da ist, vielleicht weil das Immunsystem gerade okkupiert ist oder weil jemand viel Stress hatte oder wieder angefangen hat zu rauchen. Oder ich kenne die Faktoren, also ich kann sie nicht genau erläutern, aber es gibt offenbar diese Möglichkeit. Es ist auch wichtig, das Leuten zu sagen, weil sonst diese Untreue-Vermutung auch oft so schnell im Raum steht, dass plötzlich in einer monogamen Beziehung, wenn da irgendwie HPV wieder aufploppt, wo kommt es denn jetzt her und so. Deswegen finde ich die Info wichtig, aber ich will dazu sagen, dass es da noch Forschungsbedarf gibt. Also wie um zu sehen, wie häufig ist es eigentlich, in welchen Gruppen tritt es gehäuft auf diese Reaktivierung, betrifft es uns alle oder nur manche und so weiter.
Okay, also halten wir fest, wenn eine Frau die Diagnose bekommt, HPV-positiv, ist es immer wichtig, auch den Pap-Wert mit dazu zu nehmen. Und es ist wichtig, erstmal ruhig zu bleiben und sich zu informieren. Und wenn die Ärzte das so runterspielen, dann hat das meistens den Grund, dass Ärzte in diesem Thema drinstehen und dass es wirklich auch die Möglichkeit gibt, abzuwarten und der Körper das von alleine schafft.
Genau.
Ne, also, dass man, dass das natürlich emotional sehr aufwirbelnd sein kann, so eine Diagnose zu erhalten. Aber dass es nicht gleich bedeutet, es ist jetzt wirklich was ganz Dramatisches, sondern im Grunde haben die Ärzte ja dann schon ein bisschen recht. Nur sollten das vielleicht besser kommunizieren, damit die Frauen auch verstehen, warum die Ärzte das nicht ganz so dramatisch sehen.
Super zusammengefasst.
Ja, voll. Ja. Ich habe noch einen Impuls dazu. HPV wird ja, also ich finde das teilweise so, es wird stellenweise zu so einem Optimierungsthema gemacht. Das heißt, es gibt jetzt natürlich schon wieder so Frames, so habe ich HPV in 3 Monaten losbekommen, du musst das und das tun, also so dieses, du musst, also man gibt die Verantwortung dann noch sehr an die Betroffenen, optimiere dein Leben, rauche nicht, iss gesund, schlaf viel, kein Stress, dies, das. Das sind alles Infos, die ich auch vermittle, aber ich hüte mich davor, das eben zu so einem Optimierungsthema zu machen. Das finde ich auch schwierig, weil ich weiß, also oder es ist relevant, dass man eben wartet, also dass man eben gar nicht optimiert, sondern dem Körper Zeit gibt und sagt, kein Stress, keine Panik, kannst auf dich achten, aber man muss, es gibt medizinisch nicht den Grund, jetzt sofort alles besser zu machen oder irgendwie, also wisst ihr, was ich meine? Ich finde das ist ein bisschen schwierig, weil es gibt viele selbsternannte Expertinnen oder Menschen, die jetzt auch dadurch was verkaufen wollen. Also auf Instagram begegnet mir das immer häufiger, dass halt jetzt vermarktet wird vor dem Hintergrund von HPV. Also das ist auch ein großes Problem. Und wenn sich die Medizin aber immer aus dieser Beratung weiter zurückzieht oder das nicht wieder oder stärker übernimmt und die Frauen diesbezüglich nicht besser begleitet, dann passiert nämlich genau das, dass sie in ihrer Verzweiflung dann woanders hingehen und dann Menschen Glauben schenken, die eigentlich gar nichts mit wissenschaftlichem Handeln zu tun haben. Also da Sachen auch teilweise verkaufen oder versprechen, die überhaupt nicht evidenzbasiert sind. Und dann wird es auch wieder schwierig. Deswegen ist es total wichtig, da sehr wach zu sein.
Absolut.
Und sich nicht alles aufschwatzen zu lassen.
Nee.
Ja. Also umso besser, Christine, die Idee von deiner Freundin, die Gynäkologin ist, da vielleicht irgendwas einzuführen, dass du da nochmal beratend zur Seite stehen kannst. Und ja, ansonsten, ich finde es großartig, dass wir nochmal zusammen diese Folge aufgenommen haben. Sind vielleicht auch schon viele Fragen beantwortet worden. Christine, gibt es etwas, was du noch ergänzen möchtest, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht so angesprochen haben?
Vielleicht noch anzusprechen ist, dass man auch, das haben wir eben mit dem Thema HPV-Typen und diesem Clearing und so weiter so ein bisschen besprochen, dass man sich nicht erschrecken soll, wenn man beispielsweise mehrere HPV-Typen hat, in denen man positiv ist. Das heißt nicht, dass das Risiko einer Krebsvorstufe, eine Krebsvorstufe zu bekommen, größer ist. Es zeigt einfach nur auf, du hast mehrere Virustypen in deinem Körper. Also da muss jetzt nicht, nur weil ich meinetwegen 18, 31 und 66 habe, heißt es nicht, dass man da eine größere Angst haben muss. Das vielleicht nochmal zu sagen, weil das kommt eben auch immer wieder vor. ansonsten, glaube ich, haben wir viele Fragen, viele Dinge schon abgedeckt. Mhm.
Simone, hast du noch Ergänzungen?
Keine Panik.
Ja. Ja.
Ich würde den Betroffenen einfach sagen wollen, dass sie nicht ausrasten müssen oder keine Panik entwickeln müssen. Es gibt wirklich keinen Grund dafür. HPV ist normal und ganz viele Menschen haben das. Und selbst wenn es sich abzeichnet, dass das eigene Immunsystem es nicht gut in den Griff kriegt oder Hilfe braucht, dann kann man intervenieren. Also die Medizin kann das. Sie kann das überwachen und auch kontrollieren. Man muss nur hingehen. Man muss die Vorsorge einfach wahrnehmen. Das ist das A und O.
Vielen lieben Dank, ihr beiden, für dieses Gespräch. Wenn jetzt die ein oder andere Hörerin vielleicht noch Fragen zu dem Thema hat, dann verlinke ich natürlich eure Kontakte in den Shownotes. Und ja, ich freue mich, wenn wir wieder zusammen eine Folge aufnehmen und wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Vielen Dank, es war sehr schön mit euch beiden.
Fand ich auch. Alles Gute für euch.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziska-günther-fotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.